herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe von Tribüne Est, dem Podcast für Freunde des belgischen Fußballs und insbesondere die Fans von Royal Union Saint-Gilloise. Und ich freue mich natürlich riesig, Justus wieder einmal zu hören. Servus Justus.
Moin Danny, moin liebe Zuhörenden.
Ich wähle einen komischen Einstieg. Weißt du, was das Tal der Ahnungslosen ist?
Das Tal der Ahnungslosen war ungefähr der Ort des Freistaates Sachsen heutzutage, das damals natürlich nicht, das hatten der DDR, weil die kein Westfernsehen empfangen konnten.
So, da brauche ich doch gar nicht erst anzufangen. Ist denn in Sachen Fußball Belgien bald ein Tal der Ahnungslosen? Hintergrund ist die Kündigung von De Zoon, der die Rechte hat, sowohl für die erste Liga, die zweite Liga, wenn ich es auch richtig verstanden habe, auch für die Liga des Frauenfußballs und den Landespokal. Und der hat nun gekündigt. Darf man das erstmal als Erdbeben bezeichnen?
Es ist ein Riesen-Erdbeben. Teil der Ahnungslosen würde ich es nicht sagen, weil die Belgier können ja allen anderen Fußball weiterhin gucken. Es ist eher so ein bisschen wie so ein Blackout. Das gibt es ja in England, dass die Leute ins Stadion gehen sollen und deswegen lokale Spiele nicht übertragen werden. Im Prinzip ist es jetzt eher so, dass wenn das ja bei diesem Stand bleibt, wobei alle sagen, dass es bei diesem Stand nicht bleiben muss, dass die Leute, die Belgier, keinen belgischen Fußball gucken müssen können. Wollen wir einmal die Hintergründe?
Genau, also wir hatten das ja schon auch in den letzten Episoden besprochen, dass es bei der Ausschreibung wohl so war, dass der Rechteinhaber, also De Zoon, die Übertragung durch mindestens zwei traditionelle Betreiber sicherstellen muss. Traditionelle Betreiber vermutlich sind lokale Fernsehbetreiber mit Proximus und Orange, richtig?
Genau, also das sind die Pay-TV-Betreiber oder halt dieses TV over Internet, also jetzt im deutschen Vergleiche wären Magenta von der Telekom und halt Sky zum Beispiel, wobei die aber ein anderes Programm fahren als Sky, also ganz vergleichbar ist es nicht.
Und das scheint von Anfang an ein Problem gewesen zu sein, dass De Zoon eigentlich gesagt hat, also der Generaldirektor sagt, wir sind enttäuscht, dass wir die Situation nicht lösen konnten, aber wir haben jetzt keine Wahl. Ein Unternehmen kann nicht gezwungen werden, mit Verlust zu arbeiten. Das ist nicht tragbar. Was meint er denn mit dem Minus? Also wo entsteht denn das Minus?
Ja, also das ist eine unglaubliche Geschichte, wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt oder sich damit ein bisschen beschäftigt. Das Minus entsteht dadurch, dass Teil des Vertrags halt ist, dass sie Teil der Rechte durchverkaufen sollen, müssen, wollen auch. Und aber halt zu hohe Preise anfragen. Und der Hintergrund dazu ist der, dass The Zone hat halt 11 übernommen vor irgendwie 3-4 Jahren und 11 war sowas wie The Zone, nur halt eine eigene Firma. Und 11 hatte die Live-Rechte für Streaming im belgischen Fernsehen. Du konntest aber alles halt auch über diese Pay-TV-Betreiber gucken. Ich weiß nicht, ob 11 die Hauptrechte hatte und die Betreiber, die gekauft haben. Ich glaube, damals war es andersrum, dass quasi Proximus und Telenet die Rechte gekauft haben und dann an 11 Zweitverwertungen durchverkauft haben. Und also ist ein bisschen anders als in Deutschland in dem Sinne, dass du halt nicht alle Abos brauchst, sondern nur eins von diesen drei Abos und dann quasi alle Spiele gucken kannst oder den Großteil der Spiele. Das war der Moment. Dann hat der Zoon 11 erst gekauft, also quasi eine Konkurrenz-Streaming-Plattform aufgekauft, hat alle Rechte übernommen und hat dann in der nächsten Rechtevergabe mit so viel Geld geboten, dass halt alle anderen ausgestiegen sind und die Vereine natürlich Dollarzeichen in den Augen gekriegt haben, wie in einem Donald Duck-Comic, wie man sich das vorstellen kann. Die Fußballfunktionäre funktionieren so, das muss ich jetzt wahrscheinlich auch hoffentlich keinem richtig erklären. Und die Frage ist jetzt, die so ein bisschen offen ist, wie gut oder wasserdicht war der Vertrag, den sie da unterschrieben hatten. Bei dieser Klausel, um die es sich jetzt dreht, ging es eigentlich darum, dass halt Spieler auch in einem Fernsehprogramm empfangbar sind, das von mehr Leuten empfangen werden kann. Also dass jetzt nicht alle älteren Menschen sich mit der Zone auseinandersetzen müssen, die Fußball gucken wollen oder halt ihre irgendwie Enkelkinder oder Neffen oder so dazu verpflichten müssen, das bei ihnen einzurichten. Und also eigentlich war es, dass der wurde so geschrieben, dass die Vereine das wollten, weil halt diese Exposure, also das Vorkommen in anderen Medien halt auch super wichtig ist. Und aber der Zone hat halt alle exklusive Rechte und hat gedacht, ja, dann können wir einen Teil der Kosten, die haben halt einen super hohen Betrag abgegeben, wo die Experten damals schon gesagt hatten, hey, das ist ganz schön viel für einen 5 Jahre langen Vertrag, der jetzt erst ab Sommer angefangen hat. Und haben halt sich überlegt, ja, dann können wir halt mit diese Exklusivrechte weiterverkaufen, aber die anderen Anbieter, die anderen Unternehmen haben halt abgewunken. Also sowohl die Pay-TV-Anbieter als auch die öffentlich-rechtlichen und die Privatsender, von denen es auch, glaube ich, ein, zwei gibt pro Land, also pro Sprache im Land, so ist das ja geteilt in Belgien immer. Und ja, also jetzt sagt halt das so, ja, wir können halt keinen Vertrag machen, bei dem wir auf jeden Fall Geld verdienen. Aber die Frage ist dann halt, warum habt ihr denn so viel geboten, wenn ihr damit kein Geld verdienen könnt? Und der Hintergrund dazu ist ein Strategiewechsel bei DAZN, die halt vor ein paar Jahren versucht haben, sich alles zu holen, was irgendwie sich bewegt. Also Eleven aufgekauft haben, die Rechte in Deutschland gekriegt haben. Mit einem Dumpingpreis halt auch. So, und halt also angeboten an die Leute. Und jetzt geht es darum, dass sie auch Geld verdienen müssen. Deswegen ist in Deutschland der Preis sehr weit hochgegangen. In Belgien kommt es ein bisschen drauf an, was du hast. Ich habe halt ein DAZN-Abo, das nur den belgischen Fußball umfasst. Und zahle dafür im Jahresabo 20 Euro im Monat. So, also logischerweise kann ich das halt auch für nichts anderes nutzen, wenn jetzt am Wochenende das nicht übertragen werden sollte. Was für mich nicht so schlimm ist, weil ich ins Stadion gehe. Aber, also jetzt für dieses Spiel zumindest. Aber ist halt die Frage, was ich mit diesem Abo, das halt eigentlich nur für belgischen Fußball gut ist, dann tun soll, sobald das weg ist. Und dann müsste ich halt, hoffentlich komme ich aus dem Abo raus, aber soweit sind wir noch nicht an der Stelle. DAZN hat halt gesagt, ja, wir können diese Klausel nicht bedienen, deswegen ist nach unserem Verständnis vom belgischen Recht der ganze Vertrag hinfällig. Wenn der Vertrag so geschrieben wurde, ich habe jetzt natürlich keine Einsicht in den Vertrag, dann hat die Pro League da ganz schön stark geschlampt. So. In dem Vertrag ist vorgesehen, dass es einen Arbitrage gibt und bis zum Arbitrage muss der Service weiter vollbracht werden, wenn der Vertrag also verändert werden soll, was vorgesehen ist in dem Vertrag. Was eigentlich jetzt, wo es jetzt eigentlich drum geht. DAZN sagt aber, nein, wir wollen ihn nicht verändern, wir haben ihn jetzt völlig gekündigt. Aber, liebe Pro League, wir wollen ja die Fans nicht verärgern, deswegen haben wir jetzt dieses unglaublich geile Angebot für euch, dass wir es weiter alles aufnehmen und übertragen und ihr einfach nur kein Geld kriegt. Wo man sich halt auch so ein bisschen fragt, okay, also das ist jetzt vielleicht für ein, zwei Wochenenden gut, weil zum Beispiel auch der VAR in Belgien dran hängt.
Genau, das ist ein wichtiges Thema, ja.
Also
ja.
Könnte sein, dass wenn DAZN da jetzt keine Kameracrews und nichts hinschickt, dass der VAR dann auch nicht funktioniert für ein paar Spieltage. Also super spannendes Thema. Es gibt eine ähnliche Situation vor zwei Saisons, meine ich, in Frankreich, wo DAZN auch aus diesem Vertrag rausgegangen ist mit der belgischen Liga, mit der Ligue 1. Und wo die Ligue 1 jetzt selber produziert und ich weiß nicht, wie genau das finanziell funktioniert. Man muss aber eigentlich dazu sagen, dass in den ganzen, es gibt ja relativ viel, was gerade passiert um Streaming und eigentlich in Deutschland ja auch seit dem Einstieg von Premiere damals in den Pay-TV-Markt. In Deutschland hat noch kein Fernsehsender Geld damit verdient, Bundesliga zu übertragen. Also die Rechte waren immer teurer als das, was sie an Gewinnen dann erwirtschaften konnten. Also nicht irgendwie, sondern Umsatz. Also es waren ja keine Gewinne, sondern Verluste, die abgeschrieben werden mussten. Und geht Staat nach wie vor nur darum, sich auf dem Markt zu platzieren und eine Marktmacht aufzubauen. Darum geht es halt auch DAZN. Darum geht es dann auch Paramount Plus, wenn sie jetzt die Champions League-Rechte haben. Darum geht es so ein bisschen mit Apple TV, mit der MLS. Wobei da halt immer dann die Gefahr ist, dass eine Liga weniger relevant wird, wenn sie hinter so einem eher exotischen Player verschwindet. Bei Apple mit der MLS ist es halt so. Sie ist international, wenn man nicht schon MLS-Fan ist, viel zu teuer. Und in Amerika gibt es halt diese Konkurrenz zu diesen vier anderen Sportarten. Und da hat die MLS sich quasi so ein bisschen zurückgezogen zu Menschen, die sowieso Fußball gut finden. Was halt für einen Sport, der eigentlich noch am Wachsen ist, nicht perfekt ist. In Amerika ist dann jetzt die zweite Liga, die ich glaube an die NASL heißt, die dabei zu zeigen, dass das halt auch eine Option sein könnte. Wäre natürlich für den belgischen Fußball cool, Sachen auch freier zu übertragen. Die Bundesliga macht das auch mit der zweiten Bundesliga, wo alle Spiele live bei YouTube zu sehen sind in England. So, also ich meine, in Deutschland oder England schreit halt niemand danach, die belgische Liga zu gucken.
Na, also niemand würde ich nicht sagen. Also niemand würde ich nicht sagen.
Ja, okay. Na gut, bis auf ein paar Verrückte wie uns, wobei ich ja mein belgisches Abo habe, das ja auch kostgünstiger ist, glaube ich, für mich, als das Deutschland zu machen. Gibt's relativ wenig, also da ist kein Markt hinter und die belgische Liga hat den Markt nur in Belgien in dem Sinne. Und die Frage ist jetzt halt, wie geht's weiter? Die Vereine haben jetzt diese juristischen Schritte angekündigt, was sie auch machen müssen. Also nicht die Vereine, sondern die Liga. Aber die Vereine stehen hinter der Liga. Die Liga ist in Belgien schwächer als die DFL in Deutschland, würde ich sagen. und mehr abhängig von den Vereinen. Und dann haben die Vereine auch nicht alle eine Stimme, sondern unterschiedliche Stimmenanzahl, je nach Erfolg, Größe des Vereins. Also Union ist jetzt in die größte Kategorie aufgestiegen, aber das hat halt auch ein paar Jahre gedauert. Das am Rande, ja, die Frage ist jetzt, wie es weitergeht mit diesem Rechtsstreit, ob DAZN halt in diese Arbitrage gehen muss und dann jetzt erstmal weiter auch Aufnahmen zur Verfügung stellen muss und dann auch weiter Geld zahlen muss und das quasi eingeklagt wird. Oder ob der Vertrag halt wirklich hinfällig ist und die Pro-League den schlecht geschrieben hat und schlecht verhandelt hat, dass da halt so eine Klausel reinkommt, aus der man relativ einfach rauskommt aus DAZNs Sicht, über ein Ding, wo es eigentlich um die Interessen der Pro-League ging und gar nicht so sehr die Interessen von DAZN. Naja, also auf jeden Fall, DAZN soll jetzt mehr Geld verdienen, deswegen ist es halt überall groß gestiegen. Das war ein Strategiewechsel und sie wollen halt jetzt eigentlich von diesen kleineren Ligen, wo sie viel Geld bezahlen, mehr Geld als die Konkurrenz und halt im Prinzip völlig sich verhoben haben in dem, wie sie geboten haben, raus. Das war in Frankreich der Fall, das ist jetzt auch in Belgien der Fall und könnte halt in der Bundesliga irgendwie auch passieren. Ne? Also wenn sie jetzt sagen, nee, mit der Champions League verdienen wir mehr Geld, wir müssen gucken, dass wir da Paramount Plus ausstechen, würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass es für die Bundesliga gut aussieht. Aber die Bundesliga hat natürlich eine ganz andere Strahlkraft und einen ganz anderen Zuspruch im Land als die belgische Liga, muss man dann auch sagen.
Der Zeitpunkt der Kündigung, der ist zufällig mit der abgeschlossenen Hinrunde. In der Wahrheit geht es ums Monatsende. Offensichtlich ist es so, dass der Sohn einmal im Monat bezahlt den Anteil des Geldes und jetzt eben gekündigt hat und sagt, okay, ich will keine weiteren Zahlungen leisten. Das heißt, hier wird es entsprechend eine Klage geben. Was du schon angedeutet hast, was die Pro League irgendwie intern prüft, ob es einen Notfallplan mit einem eigenen Medienkanal gibt. Bloß, das ist ja wohl das, was in Frankreich letztendlich dann funktioniert hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber hier, ich sehe da ja überhaupt nichts. Ist das eine realistische Möglichkeit, aber doch nicht so schnell, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell klappt. Also die müssten dann ja die Mitarbeitenden, die Kameras und so alle mieten oder brauchen ja auch erfahrene Kameramenschen. Also das geht jetzt ohne Pause, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch dieses Jahr irgendwie was wird. Und dann ist es für die Pro League natürlich eine Katastrophe, dass da nichts passiert. Ich glaube nicht, dass sie das auch international schaffen, da Ersatz zu schaffen und müssen das weiter mit den Leuten in Belgien machen, die halt bei DAZN angestellt sind. Wobei DAZN natürlich die Leute auch schnell rausschmeißen wird, wenn die Pro League sagt, nö. Und dann sind die Leute vielleicht auch wieder verfügbar. Also da müsste man halt irgendwie was finden. Eigentlich wäre es für uns Fans und Leute, die Fußball gucken wollen, jetzt kurzfristig besser, wenn da schnell eine Lösung irgendwie gefunden wird. Und also natürlich kann es auch sein, dass die Pro League das gewinnt und DAZN das erstmal weitermachen muss. Aber willst du als Liga in der Situation sein, dass dein Medienpartner das so widerwillig macht? Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Genau. Und es gibt aber noch eine zweite Konsequenz und das mal weg von uns Fernsehzuschauenden. Offensichtlich sind ja auch die belgischen Vereine sehr von diesen Einnahmen abhängig.
Ja.
Und ich habe einen Artikel gefunden, wo ein Medienökonom Tom Evans sagt, dass ein Fünftel oder ein Viertel von den Vereinseinnahmen dieses Geld ausmachen würde bei einigen. Das heißt, es dürfte ja dann neben dem kommunikativen Erdbeben dürfte ja auch in einigen Vereinen gerade richtig Panik sein, oder?
Ich weiß nicht, ob Panik da das richtige Wort ist. Und wenn ich jetzt verantwortlich an so einem Verein wäre oder den beraten müsste, würde ich sagen, dass es auch ein schlechter Ratgeber ist an der Stelle. Es ist eine sehr schwierige Situation für die Vereine, die halt weniger andere Einnahmequellen haben, also die nicht viel Geld verkaufen, deren Stadion nicht immer voll ist und die halt nicht europäisch spielen. Wobei europäisch spielen diese Saison auch nur 3 Vereine. Und also gerade für Zweitligisten und untere Erstligisten ist das halt katastrophal. Also insofern, ja, das kann lebensbedrohlich werden für die Vereine und dann halt auch für die gesamte Liga. Weil wenn jetzt irgendwie ein Drittel der Vereine das nicht überleben, wird ja auch der gesamte belgische Fußball ist halt dann so ein bisschen hinfällig irgendwie als Modell. So die Idee, dass man halt eine Zweitliga hat, wo auch Profivereine spielen, was in Belgien noch gar nicht so lang der Fall ist. Und ja, also die Frage ist dann halt, wie sich dieser Kuchen verteilt. Und man kann natürlich sagen, man geht dann mehr auf Umverteilung, was dann aber die belgischen Vereine dann in europäischen Vergleichen natürlich hinten anstehen lässt. Das, in Deutschland kennen wir das Problem auch. Wenn Bayern jetzt ganz viel Geld abgeben müsste und die Bundesliga finanziell wieder spannend werden würde, könnte Bayern halt nicht, also nicht damit rechnen, dass sie oft Champions League Finale spielen oder Halbfinale. Und die Überlegungen, aber zwei Stufen drunter gibt's dann in Belgien natürlich auch. Es gibt die Überlegung, dass man das über einen Kredit der Banken auffängt. Das kommt dann wahrscheinlich drauf an. Hier wird bei mir gebohrt. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm wird.
Alles gut, das gehört zu so einer Podcast-Aufnahme dazu. Fantastisch.
Tut mir leid. Die Frage ist dann, kann das vielleicht einen Bankkredit irgendwie auffangen? Dann, wenn der Vertrag gut geschrieben ist, wäre ja damit zu rechnen, dass DAZN entweder die Strafzahlung machen muss oder halt weiterzahlt bis zum Ende der Saison und man sich dann irgendwie zum Ende der Saison oder vielleicht zum Anfang der Playoffs nochmal anders einigt. So, also ich denke nicht, dass irgendjemand damit rechnet, dass dieser Geldsegen aus diesen TV-Rechten noch 4,5 Jahre weitergeht. Das ist, glaube ich, jetzt allen klar. Und die Frage ist halt, macht man das dann jetzt mit DAZN oder gegen DAZN? Und verbrennt da so ein bisschen quasi die Connection zu denen. DAZN will halt sowieso aus diesen kleinen Märkten raus, sonst würden sie sich nicht so verhalten, wie sie sich jetzt verhalten. Weil es gibt ja auch in dem Vertrag eine Klausel, wo sie den Vertrag auflösen können gegen Strafzahlung. Die haben sie ja nicht gezogen. Was ja für aus so einer Goodwill, hey, das geht jetzt gerade nicht. Wir machen das zum Ende des Jahres oder keine Ahnung, irgendwie mit ein bisschen mehr Anlauf zwischendurch. Wäre ja dann, wenn man Wohlwollen hat als Vertragspartner, die bessere Variante. Und ja, die Frage ist halt jetzt, wie geht's weiter und wie kann das aufgefangen werden? Ich denke, dass halt diese TV-Einnahmen erstmal schrumpfen werden auf absehbare Zeit in Belgien. Und das ist vielleicht grundsätzlich ein Problem, dass halt die Einnahmen von TV-Geld medial in Europa stark konzentriert werden auf die englische Premier League, auf die Champions League und dann weit, weit dahinter die nächsten drei Ligen, Serie A, La Liga und Bundesliga. Und selbst die Ligue 1 ist da schon nicht mehr dabei. Finanziell ist Frankreich völlig abgehängt. Und aber finanziell ist Deutschland von Belgien, England halt auch abgehängt. Das sehen wir jetzt, wenn welche Zweitligisten in England halt Bundesligaspieler kaufen mit ungeahnten Summen. So, und das wird so weitergehen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Vereine und Ligen, die weiter unten sind. Und ein Geschäftsmodell wie das von Union oder auch von Club Brügge, wo halt auch viel Talent entwickelt und dann weiterverkauft wird, funktioniert. Aber eine Liga mit 16 oder 18 Mannschaften, die das alles machen, die können nicht alle gleich erfolgreich sein damit. Und sobald es dann nicht mehr um den sportlichen Erfolg geht, sondern auch um den finanziellen Erfolg, ist das natürlich super problematisch, sich dann von so eindimensional von so einer Säule abhängig zu machen. Ja, und da sehe ich für ganz Europa eine Diskussion zu kommen, wie wir damit machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Kann halt sein, dass dadurch einfach Ligen sterben und weniger wichtig werden und kleiner werden. Und die Marktmacht sich weiter konzentriert. Was sich auf jeden Fall konzentriert, ist die Aufmerksamkeit von den Fans auf die großen Ligen mit den großen Stars. Mein Schwiegervater ist zum Beispiel Ungar und guckt keine ungarische Liga, er guckt eigentlich nur Premier League. So, und die Leute, die viel Geld haben im Fußball und die halt das TV-Modell vor allen Dingen machen, also gar nicht so sehr so oft ins Stadion gehen, das sind dann halt die, die tendenziell eher zu den großen Vereinen mit dem großen Geld und den großen Stars hingehen. Und das ist, auch wenn viele Leute ins Stadion gehen, irgendwann ein Problem, weil halt über diese Fernsehmacht viel mehr Geld zu verdienen ist als über Fußballtickets. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man es nicht so machen möchte wie England und das halt sehr teuer gestaltet, sondern eher so wie in Deutschland oder Belgien, dass Tickets eigentlich noch ja, bezahlbar sind.
Mehr können wir ja aktuell nicht sagen. Es wird eben schon ganz spannend am nächsten Wochenende, was passiert letztendlich. Und es ist aber so eine Entwicklung, die sich eben schon so ein bisschen angedeutet hat. Da gab es eben von Anfang an Diskussionen. Und du hast ja dann jetzt auch in den europäischen Kontext eingeordnet. Ich bin mir sicher, wir werden im Rahmen der nächsten Episode wieder darüber berichten. Aber
ich habe eigentlich noch zwei Sachen. Das eine ist, dass Union halt wirklich das gesagt hat, hier, das ist viel zu viel Geld, das da reinkommt. Das ist nicht nachhaltig. Wir gehen jetzt, nehmen das jetzt als Bonusgeld mit und machen uns nicht davon abhängig. Also Union ist einer der Vereine, die davon nicht so sehr betroffen sind. Also natürlich macht es einen Unterschied, aber hat sich halt darauf vorbereitet. Das war sehr gutes Management aus meiner Sicht. Passt auch zur Geschichte von Union. Das zweite ist, dass es noch eine Diskussion gab über die Zweitligaspiele in Belgien Anfang der Saison, von die halt wirklich wenig Leute gucken, die jetzt übertragen werden von diesen automatischen Taktikkameras. Und dann gibt es da zwar Kommentar zu, so, in Belgien ist der Kommentar ja auch immer zweisprachig, also in beiden Sprachen gibt es einmal Kommentar, was die Produktionskosten natürlich auch hochtreibt. So, also da wird schon viel geguckt. Der große Unterschied zu Deutschland ist halt auch, dass in Belgien halt die TV-Bilder halt direkt produziert werden von der Firma, also von DAZN und nicht von der Liga selber. Das heißt, die Auslandsaufnahmen und Verwertungsrechte hängen da auch mit dran. Also nochmal komplizierter, als es in Deutschland wäre für so eine Situation.
Natürlich haben wir viel Grund, nicht nur über die Übertragung zu reden, sondern den Fußball, den Union spielt. Ich weiß, du willst über die Champions League reden, wir gehen aber zuerst in die Liga, denn wir hatten bei der letzten Episode einen neuen Trainer begrüßen dürfen und haben über den Abschied des alten Trainers gesprochen. Und natürlich interessiert die Hörerin, wie ist denn David Huber? Wie ist er, wie hat er sich denn eingelebt? Er ist mit einem Sieg gestartet und wenn ich auf die Tabelle gucke, das scheint zu funktionieren. Ist er denn menschlich angekommen oder ist das immer noch zu früh zu sagen?
Er scheint fürs Erste sehr gut angekommen zu sein, menschlich, bei dem Verein und bei den Spielern. Das ist ja dann auch immer eine Dimension, in der Union scoutet, auch bei den Spielern, dass sie menschlich passen. Und es wäre ja dann grob fahrlässig, das nicht bei dem Coach auch zu machen. Von daher scheint das Datenmodell wieder und die Meinung, die sich daraus entwickelt haben, wieder zu klappen. Ich meine, wir haben jetzt ein Spiel unentschieden gespielt und sonst nur gewonnen, sind zu Hause ungeschlagen. Ist eine unglaublich starke Saison soweit. Und wir sind ja schon jetzt in der zweiten Hälfte der Hauptrunde ab diesem Wochenende. Und sind halt Herbstmeister mit 4 Punkten Vorsprung vor Club Brügge, die jetzt einmal verloren haben. Leider war das der Spieltag, wo wir auch unentschieden gespielt hatten. Ja, unglaublich stark. Jetzt nicht ganz so stark wie Bayern in Deutschland, aber fast genauso stark eigentlich, wenn man sich das anguckt. Mit dem Unterschied, dass es halt einen Konkurrenten gibt, der dranhängt. Was für die Liga noch interessant wäre, ist, dass Anderlecht auch stärker ist als die letzten Jahre. Bis jetzt fürs Wochenende mit dem Derby, das ansteht in Anderlecht, sicher auch spannend ist. Ja, Huber ist angekommen, Huber hat Erfolg, Huber scheint mit der Mannschaft zu klicken und ich bin sehr, sehr gespannt und sehr, sehr optimistisch, dass es weiter gut läuft. An der Stelle vielleicht auch spannend, Pocognoli scheint in Monaco nicht so gut zu funktionieren, wie sich das die Beteiligten erhofft haben. Ist jetzt in der Champions League auch nicht gut gespielt. Kurzer Ausblick in die Champions League. Und das haben wir oft gesehen, dass Trainer von Union weggehen und nicht so gut funktioniert haben. Blessin, würde ich sagen, hat gut funktioniert, auch wenn Pauli jetzt so ein bisschen in Problemen steckt momentan, aber das liegt aus meiner Sicht nicht, also er hat so gut gespielt am Anfang der Saison, ich würde das jetzt nicht von ihm abhängig machen, aber es ist natürlich immer eine Stellschraube. Aber Kheraz bei Schalke hat nicht gut geklappt. Masu, gut, der ist jetzt bei Löwen, die haben sich ein bisschen stabilisiert unter ihm, aber davor bei STVW und vor allen Dingen dann bei Anderlecht davor war eine Katastrophe. So, und ja, wenn man das dann so durchgeht, ist es schon spannend, dass die Trainer anscheinend abhängiger sind von diesem Umfeld, das so passgenau zusammengestellt ist, für diesen Typ Trainer und dann wird nach diesem Typ Trainer gesucht, dass der Erfolg so stark davon abhängig ist. Sehr, sehr beeindruckend.
Ja, finde ich auch bemerkenswert, was man nochmal sagen muss, also neben den 4 Punkten auf den zweiten Platz, die natürlich die Meisterschaft ist wieder und zwar die letzte, wo es dann eben also nochmal in eine
Playoff-Phase. Wobei es gibt Diskussionen, das wieder zu kippen, was natürlich in der laufenden Saison total unmöglich ist. Aber ja, auch da ist der letzte Spruch noch nicht gesprochen. Es gibt wohl jetzt eine Mehrheit dafür, das zu behalten. Vielleicht haben wir nächstes Jahr einmal ohne Playoffs und dann wieder mit.
Auf jeden Fall heißt das, die Playoffs stehen noch an. Die 4 Punkte sind nicht so viel, aber was beeindruckend ist, bester Sturm mit 31 Toren, bester Abwehr mit nur 8 Gegentreffern, macht eine Differenz plus 23 Tore. Und damit ist man letztendlich große Differenz zu den anderen Vereinen. Mit den Punkten, hast du schon gesagt, sind 4 Punkte auf Brügge und 8 Punkte auf Anderlecht. Klar, entschieden ist nichts, aber es ist wirklich eine tolle Saison, die der Verein spielt. Das Remis in Mechelen war ein bisschen schade, aber es gehört eben auch dazu. Mechelen steht aktuell auf dem 5. Platz. Dass man da nicht einfach so durchläuft, ist auch völlig klar. Aber dafür ist es doch insgesamt eine hervorragende Saisonleistung des Meisters.
Ja, Mechelen ist so ein bisschen unser Angstgegner. Gegen die haben wir irgendwie in Mechelen erst einmal gewonnen oder noch gar nicht gewonnen seit dem Wiederaufstieg. gegen alle anderen Mannschaften haben wir eine bessere Bilanz. Also selbst Club Brügge, die ja so ein bisschen lang unsere Nemesis waren. So, also das kann man dann auch abhaken, das ist irgendwie dann auch in Ordnung. Es ist unglaublich stark. Wie die letzten Jahre ist natürlich die Hauptrunde, dein gut zu sein, ist ganz gut. Und wenn Brügge ein bisschen besser gewesen wäre, hätten sie ja auch die Meisterschaft gewonnen letztes Jahr. So, also die haben das im Prinzip in der Hauptrunde verloren, also in der Playoffs dann auch so ein bisschen, aber hätten das verhindern können, indem sie irgendwie 2 Punkte mehr geholt hätten. Und aber dadurch, dass es oben so eng ist, ist jetzt die große Frage, ob die beteiligten Mannschaften das schaffen, diesen Spannungsbogen durchzuhalten und bis in die Playoffs zu tragen. So, also wenn man aus so einer Erschöpfungssicht drauf guckt, ist es besser, wenn die Spieler sich jetzt ein bisschen zurücknehmen und erschöpft sind und dann in den Playoffs wieder voll angreifen, als dass sie zum Ende der Playoffs in die Luft rausgeht oder zum Anfang der Playoffs. Das haben wir auch schon 2-mal erlebt, seit dem Wiederaufstieg. Die beiden Saisons, wo wir mit so viel Vorsprung in die Playoffs auch gestartet sind. Das wäre eine Premiere, dass Union sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs die beste Mannschaft ist und sich so die Mannschaft erarbeitet. Eigentlich haben wir da schlechte Erfahrungen mitgemacht, in der Hauptrunde so gut zu sein. Aber natürlich funktioniert Fußball nicht nur über diese Statistiken und Geschichten. Und entsprechend müssen wir das abwarten und einfach gespannt sein. Und vielleicht auch einfach, das ist dann nochmal das andere Ding. Fußball funktioniert ja nicht nur über Erfolg, sondern auch über Spaß im Stadion. Und den hat man zurzeit. Und das ist vielleicht das, worauf wir uns konzentrieren sollten an der Stelle. Und dann einfach optimistisch hoffen, dass das klappt in den Playoffs.
Ja, letzte Frage zur Liga. Also grundsätzlich auf dem 14. Platz ist die Nummer 1 in der Tradition des belgischen Fußballs Royal Antwerpen. Auf Platz 15 unsere Freunde von Cercle Brügge. Überrascht ist das? Also Cercle hatte Schwierigkeiten auch in der letzten Saison. Royal Antwerpen ist dann doch überraschend für mich als Außenstehenden zumindest.
Ja, es gibt Gründe dafür. Cercle ist eigentlich seitdem Muslic in eine Krise gegangen ist, also Mitte der letzten Saison, nicht mehr gut oder schon seit Anfang der Saison waren sie nicht so richtig gut und haben weiterhin Probleme. Und es ist aber so, sie sind Vorletzter und dieses Jahr kann nur der Letzte absteigen, weil ja die Liga aufgestockt wird. Und der Letzte steigt auch nicht automatisch ab, sondern muss noch Playdowns schaffen. Und hinter Cercles ist ja noch Dender, die diese Saison wirklich sehr, sehr schlecht spielen. Insofern ist diese Saison die beste, um so einen Umbruch zu machen, der auch daneben gehen kann, wenn man Fans hat, die das mitgehen. Antwerpen hat keine Fans, die das mitgehen, die sind alle sauer. Antwerpen hat mit die höchsten Eintrittskarten des Stadions, weil sie halt ein Stadion, einen Tribünenneubau, also die eine Tribüne wurde abgerissen und neu gebaut, quasi selber als Verein finanzieren, was super beeindruckend ist, das so ohne, also nur mit Krediten und eigenen Einnahmen zu machen und ohne irgendwie Investoren. Gleichzeitig aber halt die Eintrittskarten unglaublich hoch treibt. Antwerpen als Stadt kann sich das leisten, aber das vertreibt natürlich auch wieder Spieler. Es ist wieder Fans und macht halt das Stadion schwieriger zugänglich für manche Zuschauer mit wenig Mitteln. Deswegen und vom Anspruch her sind die Fans halt auch sauer, weil da halt ganz klar Managementfehler im Sportlichen auch dahinter stehen. Und die Kombination aus schlechter Fußball und hohen Preisen im Vergleich zu der Konkurrenz in der Liga, in der man spielt, ist natürlich keine motivierende. Ich glaube aber, dass diese Saison für so eine Saison die beste gewählte ist, weil einfach das Risiko des Abstiegs so gering ist. Und selbst Dender ist halt noch nicht unten. Dender kann jetzt weiterhin super schlecht spielen, muss dann die 2 Playdowns, Playoffs gewinnen gegen den Dritten der zweiten Liga oder gegen den Gewinner von einem Playoff-System da und kann auch dann noch in der ersten Liga bleiben. Von daher, ja, schwierige Situation. Ich kann jetzt nicht genaueres eingucken, aber es gab Stimmen um den Verein herum, die gesagt haben, hier als Management, ihr macht gerade Fehler. Das kann auch schief gehen und sportlich, obwohl der Abstieg nicht wahrscheinlich ist oder fast ausgeschlossen werden kann an der Stelle, geht es natürlich ganz schön schief zurzeit.
Dann von der Liga in den Pokal. Wir haben jetzt in Tubize, das wird bestimmt anders ausgesprochen.
Tubize.
3-0 gewonnen, du warst dabei.
Ja.
3-0 klingt souverän, warst du souverän?
Dafür, dass Tubize diesen Drittligist, meine ich, ist, war es nicht ganz so souverän, wie man sich das vorstellen würde. Gut runtergespielt, genau das gemacht, was notwendig war, sehr abgeklärt. Zwischendurch sah es aber auch aus, dass mit ein bisschen Glück Tubize da auch in Führung gehen kann oder noch einen Ausgleich kriegt. Und das ist dann natürlich ein bisschen problematischer. Sehr schöne Auswärtsfahrt, ist einer der nächsten Orte, größeren Fußballstadion an Brüssel dran, mit Mechelen eigentlich. Und ich war da in der zweiten Liga, die waren, also der Vorgängerverein, die sind jetzt nochmal fusioniert mit einem anderen Verein, war auch immer eine schöne Auswärtsfahrt, die ich ein paar Mal gemacht habe. Im Fahrrad ging das sogar. Mussten jetzt verpflichtet mit dem Bus fahren, weil die Polizei muss ihr Budget loswerden. Ich verstehe es nicht in Belgien, aber es ist halt so, gab keinerlei Probleme zwischen den Fanlagern. Deren Capo, also der Capo von Tübis, ist manchmal bei uns im Stadion und das sagt ja eigentlich schon alles. So, ja. Aber mit sehr wenig Mitteln bauen die da auch wieder was ganz Gutes auf. Ist ein spannendes halbfertig, also das Stadion wirkt halbfertig, weil so ein paar große Tribünen stehen und dann aber an zwei Seiten steht quasi gar nichts. Dank Dach geht es aber vom, also in den Tribünen geht es aber vom Lärm her ganz gut. Und ja, spielerisch war es jetzt keine Glanzleistung, aber 3-0 hört sich gut an, war es vielleicht ein bisschen schmeichelnd so, also Tübis hätte auch ein Tor schießen können oder so, aber dadurch, dass Tübis kein Tor gemacht hat und unser Torwart, das war dann der zweite Torwart, gut gehalten hat, ja, kann man da jetzt, also das war halt das, die erste Runde im Pokal für uns. Karl hat ja vorher schon angefangen für unterklassigen Vereine. Tübis hatte ein relativ volles Haus und ein Fußballfest, das man ja haben möchte als unterklassiger Verein gegen den amtierenden Meister. Und ja, ich glaube nicht, dass die super damit gerechnet haben, dass sie weiterkommen. Sind halt jetzt auch nicht weitergekommen. Was man noch sagen könnte, ist, dass ein ehemaliger Spieler, ein Zweitligaheld, Nicolas Rassel, für Tübis spielt und auch von unseren Fans natürlich gefeiert wurde gebührend. Das war auf jeden Fall sehr cool.
Jetzt wartet 3. Dezember ein Erstligist, aber es ist ein Heimspiel. Zufrieden mit dem Los?
Ja, das Heimspiel ist schön. Die Karten werden für 5 € verkauft. Also da wird auch nicht irgendwie groß Geld gemacht mit dem Verein. Das wird ein schönes, zugängliches Fußballfest unter der Woche im machbaren Gegner. Also natürlich hätte man nicht hoffen können, dass es ein unterklassiger Gegner wird, aber die sind ja größtenteils schon ausgeschaltet worden. Und ja, das wird ein schönes Spiel.
Ist das Achtelfinale und man hofft auf einen Sieg, wenn man den Siegner in der Hinrunde schon mit 4-1 auswärts besiegt hat. Klar, Pokal, immer noch mal eine andere Situation, Mittwoch. Aber schauen wir mal und hoffen, dass es dort weitergeht im Pokal. So, jetzt, wir haben nur wenig Zeit, aber wir müssen über die Champions League reden. Ich hatte so ein wenig das Gefühl, das 0-4 gegen Inter hat dann schon wieder mal ein bisschen für Ernüchterung gesorgt. Die Reise nach Madrid, habe ich das Gefühl, dass das vielen gefallen hat. Es gab eine 1-3 Niederlage. Aber natürlich ist die wirkliche Sensation das, was in der aktuellen Woche, wo wir aufnehmen, passiert ist, nämlich ein 1-0 Erfolg in Istanbul. Und wenn man dann im Prinzip allein die Auswärtsspiele betrachtet, könnte man im Prinzip sagen, 6 von 9 möglichen Punkten geholt. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, darum geht's nicht, sondern es ist der zweite Sieg in der Champions League, in der ersten Champions League Saison. Und das hat allen sehr, sehr gut getan und man hatte das Gefühl, dass die Union-Anhänger sehr, sehr stolz auf ihr Team sind und zufrieden mit dem Sieg. Geht's dir auch so?
Ja, wie kann man nicht stolz auf einen 1-0 Erfolg bei Galatasaray sein? So, es ist der zweite Sieg von Union in Istanbul. Wir haben gegen Fenerbahce im Rückspiel Achtelfinales der Europa League gewonnen, aber die haben halt in Anderlecht höher gewonnen, deswegen kamen wir dann trotzdem nicht weiter. Und haben dann nochmal gegen Fenerbahce gespielt, letzte Saison, und haben das auch verloren, gegen Mourinho damals noch, als Trainer. Ja, also es ist eine klare Steigerung zu sehen, ne? Ich muss dich korrigieren, 12 mögliche Punkte, wir haben ja gegen Newcastle auch nicht gewonnen. Also sind ja 4 Spiele schon in der Champions League.
Aber es geht ja um auswärts.
Auswärts haben
genau,
wir.
Genau, ja, und okay, da klingt... Da klingt es ein bisschen besser, 6 von 9, so deswegen.
Stimmt. Es sind auch nicht 6 von 12, sondern 6 von 15 sogar, du hast recht. Ja, sorry, das gut, dass wir das aufgedröselt haben. Ja, unglaublich toll. Wir gewinnen anscheinend gegen die Mannschaften, die gegen Liverpool gewinnen diese Saison. Deswegen leider schlechte Nachrichten. Ich glaube nicht, dass unsere anderen Gegner da noch Möglichkeiten zu haben jetzt in der Ligaphase. Weil PSV ja auch gerade gestern Liverpool geschlagen hat. Und zu dem Spiel kann man halt so viel sagen, dass halt Galatasaray einfach taktisch gut, Osimhen, das war eine bessere B11, Osimhen war verletzt, andere Spieler auch. Und Gleichzeitig war aber die Taktik von Galatasaray so naiv, dass sie uns halt, also das war super möglich, dass wir uns da, also dass unser Trainerteam sich dem gut eingestellt hat und Union konnte so das Spiel völlig verdient offen halten. Ich würde auch sagen, sie waren eigentlich die bessere Mannschaft, die Chancen waren ungefähr gleich. Jetzt kann man drüber reden, in der türkischen Presse und in den sozialen Medien haben viele dafür geredet, dass halt Promise David auch gelb hätte kriegen können und da kann man Geld für sehen, da muss man aber kein Geld für sehen. Und entsprechend, gleichzeitig gab es ja diesen einen Rempler ein paar, irgendwie 10 Minuten davor im Strafraum von Galatasaray, wo man auch Elfmeter hätte pfeifen können, aus meiner Sicht auch müssen. Insofern gleicht sich das an der Stelle aus. Man hört dann aber schon raus, dass der Referee vielleicht nicht der Beste war, wenn so viel Unzufriedenheit um den Referee herrscht. Gleichzeitig ist es halt auch wieder typisch türkisch, dass man sich nicht mit den eigenen Problemen so sehr auseinandersetzt, sondern halt das alles abblendet und ablenkt an irgendwelche außenstehenden Faktoren. So funktioniert halt die Medienlandschaft und der Fußball da. Da würde ich mich jetzt auch nicht verrückt von machen. Unsere Leistung war super, super, wie sagt man das auf Deutsch, erwachsen. Einfach sehr abgeklärt, sehr. Galatasaray kam niemals so richtig ins Spiel, hat die Nerven zum Schluss verloren und eine rote Karte gesehen, hat halt das Spiel selber nicht machen können, trotz einer super hohen Ballbesitzquote von 66%. Und vielmehr, also es war eine Meisterklasse. Das Spiel war super intensiv zu gucken. Vielleicht nicht das Schönste, also ich weiß nicht, ob ich jetzt die Aufnahme empfehlen würde, so gucke ich den ganzen 90 Minuten an. Extended Highlights von 15 lohnt sich aber auf jeden Fall. Und dann vielleicht nochmal zu den anderen Spielen oder zu der Traktion in der Champions League. Es ist halt eine klare Aufschwung zu sehen. Ich denke, Newcastle und Inter, also Newcastle zumindest an einem guten Tag und Inter waren auch einfach viel stärkere Gegner als die anderen. Lieben Gruß an André, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Atletico war klar besser, aber halt nicht überragend an der Stelle und das hätte halt in Madrid auch ganz anders noch ausgehen können, wenn in der Nachspielzeit das 2-2 gefallen wäre statt dem 3-1, was wir auf dem Fuß hatten, aber wo die Abgeklärtheit vor dem Tor gefehlt hat. Ich finde, die hat in Istanbul auch ein bisschen gefehlt. Da hat es jetzt, weil Istanbul schwächer war, wahrscheinlich auch durch die Ausfälle, wurde es nicht so sehr bestraft, dass wir vor dem Tor ein paar Mal sehr gute Chancen haben, die wir nicht gemacht haben. Das ist auf jeden Fall was, wo die Mannschaft besser werden sollte, wenn wir in der Champions League besser spielen wollen und bessere Erfolge haben wollen. Man kriegt nicht oft auf dem Level so viele Chancen wie gegen Madrid oder jetzt auch gegen Istanbul. Und wenn man die dann nicht macht, hat man halt ein Problem, die Punkte zu sammeln. Und in der Situation sind wir jetzt. Wir haben 6 hochverdiente Punkte. Das ist mehr, als viele uns am Anfang der Saison zugetraut haben, gerade gegen die beiden Mannschaften, gegen die wir die geholt haben, die ja jetzt auch beide in der Saison, wie gesagt, Liverpool geschlagen haben. Ob das dann zum Ende reicht, muss man gucken. Die 4-0 Niederlagen und auch, dass es in Madrid 3-1 und nicht 2-1 ausgegangen ist, tun an der Stelle super weh, weil halt unsere Tordifferenz so schlecht ist, dass wir mit 9 Punkten, die ja wahrscheinlich jetzt machbar wären, weiterkommen könnten. Aber mit so einer schlechten Tordifferenz muss man davon ausgehen, dass es mathematisch schwierig wird und wir wahrscheinlich 4 Punkte brauchen. Bei 4 Punkten haben wir aber eine Wahrscheinlichkeit von über 80% weiterzukommen, also bei 10 Punkten insgesamt. Was ja ein unglaublicher Erfolg wäre. Also alles ist ein Erfolg, auch wenn wir jetzt nur noch verlieren in der Champions League, solange wir nicht nur nochmal immer 4-0 auf die Mütze kriegen, war das ein Riesenerfolg und viel mehr, als man sich hätte erhoffen können. Aber man spielt natürlich Fußball auch, um zu gewinnen. Da müssen wir jetzt abwarten. Aber wenn das nicht klappt, auch keine Panik und auf die Liga fokussieren und hoffentlich nächste Saison in der Champions League besser spielen. Wenn es jetzt nicht klappen sollte, das ist, denke ich, die Mentalität, mit der viele hier rangehen. Ein Aspekt dazu noch ist natürlich die Doppelbelastung, Champions League zu spielen und dann noch die Playoffs. Gerade wenn jetzt vielleicht ein, zwei Schlüsselspieler gehen sollten, Winter, ist ein Problem.
Das ist eine perfekte Überleitung, denn ich wollte nach der Champions League auf jeden Fall nochmal auf Promise David eingehen, der ja eine starke Saison spielt und offensichtlich das Interesse in der Premier League geweckt hat. Ich habe einen Bericht gefunden mit West Ham United, Leeds und Brighton. Und ja, da dürfte ja letztendlich klar sein, wo es hingeht. Ist das so? Liest du das auch? Ist es schwierig einzuschätzen? Also da du selbst ansprichst, würde ich dir einfach mal unterstellen, dass du auch annimmst, dass im Winter etwas passiert und zwar an Abgängen.
ich sag mal, passieren könnte. Und wir haben ja diese berühmte Liste und wir haben zurzeit relativ viel Geld, vielleicht ein bisschen weniger, wenn das mit Sky so weitergeht, dass wir einen Abgang uns ja auch vergolden lassen würden und dann wahrscheinlich auch wieder einen Ersatz irgendwo herfinden. So, also das, wenn ein Abgang kommt, kommt auch auf jeden Fall ein Zugang. Davon gehe ich fest von aus. Ich habe gehört, dass es Stuttgart auch starkes Interesse hätte, also wobei die EPL natürlich die Vereine viel mehr Geld auf den Tisch legen könnten. Wobei Stuttgart dank Woltemade ja auch gerade noch nicht so schlecht dasteht, finanziell und auch sportlich. Wenn ich Pommes beraten würde, würde ich sagen, geh noch nicht nach England, geh erst nochmal nach Stuttgart. Es sei denn, er braucht halt das mehr an Geld unbedingt. Aber ich glaube, dass er in der Bundesliga besser funktioniert als in der EPL. Und das wäre noch ein Schritt zu sehr, zu schnell, zu hoch. Viele haben ja auch schon spekuliert, dass er im Sommer schon gehen könnte. Und da hat er sich ja ganz klar für Union entschieden. Ich glaube, das für seine Entwicklung war das auch richtig. Ich befürchte, also ich wäre nicht krass überrascht, aber ich sehe ihn gerade so ein bisschen, dass er an so einem Plafond angekommen ist von seinem Niveau und dass es halt nicht noch besser wird, als das, was er letzte Saison zu den Playoffs gespielt hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde die Bundesliga, wie gesagt, mehr Sinn machen. Ist es aber für den Verein vielleicht auch klug, dann eher ihn schon bald gehen zu lassen und nicht weiterzuentwickeln. Aber vielleicht übersehe ich da auch Sachen oder es gibt Sachen im Training oder so, die mir natürlich nicht offen stehen. Da muss man halt abwarten, was für ihn und den Verein das Beste ist. So wie wir spielen, werden wir aber auch anderweitig Interessen wecken, ne? Also McAllister stand irgendwie, glaube ich, schon mal auch als Gerücht irgendwo. Und so wie Sorgan und Van de Perre spielen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Ewigkeiten noch bei Union bleiben. Oder El Hatch war auch jetzt super. So, das ist halt das altbekannte Problem, aber da wiederholen wir uns auch nur von Podcast zu Podcast. So, aber ich meine, also Sorgan war in Istanbul so stark und Van de Perre halt auch.
Und das war auch Spieler des Spiels dann, ne? Und
ja, ja.
Also das war schon sehr eindrucksvoll.
Sorgan war das ja auch, Sorgan war es auch in Eindhoven, ne? Meine ich. Und das, also das ist ja klar, wer den größten Anteil an den beiden Siegen hat an der Stelle. Und alle guten Spieler von Union erwecken Interesse und Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Das ist so, gerade auch, weil wir halt vom Preisniveau jetzt nicht der Verein sind, der Spieler versucht zu halten. Und sobald wir uns zu einem Verein ändern sollten, der das macht, was finanziell nicht absehbar, nicht machbar ist, aus verschiedenen Gründen, kleines Stadion, wenig VIP, TV-Gelder und Unsicherheiten und dann halt so eine eindimensionale Abhängigkeit von den Einkünften aus der Champions League und oder aus dem europäischen Fußball und aus den Verkäufen, okay, zweidimensional, ja, einfach in das System glauben, dass es weiterhin uns gelingen wird, gute Leute anzuziehen und wir sind dann ja auch irgendwann auf ein krasses Sprungbrett so. Ich denke, dass es mehr und mehr ein Faktor werden wird in der Attraktivität des Clubs, um neue Spieler zu gewinnen.
Klar, und mit dem TV-Problem ist man sogar angewiesen, dass das erfolgreich ist. Aber letztes Thema, was auch ein Dauerbrenner ist in dem Podcast, Stadion. Das neue Stadion. Habe ich das mitbekommen, dass es da eine nicht so gute Entwicklung gibt?
Das hast du richtig mitbekommen. Es gibt ein Gerichtsurteil, dass in Brüssel alle Großprojekte, auch die schon genehmigt sind, die eine bestimmte Hektaranzahl an Fläche betonieren, gestoppt sind, damit Brüssel die Klimaziele erreichen kann bis 2027. Das inkludiert ganz klar das Stadion. Und die Frage ist halt, wie ein Ort mit solchen Einschränkungen überhaupt als Stadt funktionieren kann, aus meiner Sicht. Also ich bin dafür, dass auch Natur offen bleibt, aber ich bin nicht dafür, dass alles statisch bleibt an der Stelle. Ich glaube nicht, dass eine Stadt über diese Statik funktioniert, sondern dass man, wenn man was mit Beton, irgendwas Neues baut, anderswo gucken muss, dass man Flächen, andere Flächen wieder freikriegt oder halt anderweitig in die Biosphäre in der Stadt irgendwie investiert. Also es werden ja mehr Bäume gepflanzt, als gefällt werden für das in dem Stadionplan. Da alles andere aber auch noch nicht durch ist, ist nicht klar, inwieweit das jetzt überhaupt aufschiebende Wirkung hat, weil halt Brüssel hat nach wie vor das Bundesland keine neue Regierung. Brüssel geht sogar in den Shutdown entgegen nächstes Jahr Februar, was also haben auch politisch nochmal andere Probleme als jetzt nur das, weil halt kein neues Budget geplant werden kann, weil wir halt keine Regierung haben für das Bundesland. Und entsprechend stellt sich halt die Frage, also ist das Stadion dann aus so einer Stadtsicht natürlich nicht das Allerwichtigste. Und es wird dann natürlich immer schwieriger, vernünftig zu wirtschaften in diesem Raum, in dem Raum Brüssel. Was es für den Verein heißt, werden wir sehen. Was passieren könnte, ist, wenn irgendwann die jetzigen Besitzer keine Lust mehr hätten, dass sie es verkaufen und dass dann neue Investoren ein Stadion irgendwo aufs Land pflanzen und einfach die Erfolge, die Tradition versuchen mitzunehmen halt das Geschäftsmodell zu übernehmen. So, da gibt es aber keinerlei Anzeichen für. Es gibt halt nur die Angst, dass halt irgendwann die Leute aus England sagen, ey, auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Entschuldigt meine Wortwahl. Aber es gibt da, wie gesagt, keine Anzeichen für. Ich will das auch nicht als Gerücht oder so reinstellen. Es ist nur ein Szenario, auf das man sich als Fan vielleicht auch am Rande vorbereiten müsste, im Sinne von, was heißt das denn für mich, wenn das jetzt passieren sollte. Ich hoffe stattdessen, dass das Stadion uns erhalten, also eine Alternative dazu wäre halt, dass man doch eine Möglichkeit findet, die nicht geschützten Tribünen umzubauen, die ja in dem geschützten Park sind. Der Park, also die Tribünen sind zwar Teil des Parks, aber die sind nicht Teil des Schutzes. Der Schutz ist halt die Sicht über das Stadion hinweg. Das heißt, man kann nicht nach oben bauen. Das hieße aber, wenn man es schaffen sollte, zum Beispiel nach unten zu bauen, was immer super teuer ist in so einer Situation, und halt irgendwie eine kreativere Lösung für die Parkprobleme um das Stadion herum und Platzprobleme um das Stadion herum kriegt, wäre das vielleicht auch eine Option, dass man irgendwie die Häuser drumherum versucht aufzukaufen, nach und nach, und das dann umwandelt in quasi eine Erweiterung des Stadions und dann auch weniger Probleme mit den Anwohnerinnen hat. Ja, aber für Auswärtsfans und so müsste man halt wahrscheinlich unter dem Park einen Busparkplatz, also eine Busparkgarage bauen. Und das ist nicht günstig und macht es dann wahrscheinlich wieder unmöglich an der Stelle.
Dann schauen wir, wie das weitergeht. Vielen Dank, Justus, dass das so ganz spontan möglich war, einfach nach diesem sensationellen Sieg in der Champions League und der Unruhe rum um die Fernsehübertragung eine Podcast-Episode einzuschieben. Es steht eine spannende Zeit noch vor uns mit dem Derby, mit der Champions League, mit dem Pokal. Wir werden je nach Situation da sicherlich wieder eine Podcast-Episode einschieben. Erstmal vielen, vielen Dank und ja, eine erfolgreiche Zeit und bis zum nächsten Mal.
Danke, Danny. Danke, liebe Zuhörenden, für euer Interesse und bis bald.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.